In den letzten Septembertagen 1918 hatte Hindenburg die deutsche politische Führung energisch zu Verhandlungen über einen Waffenstillstand gedrängt, nur um sich hinterher gänzlich vom Ergebnis der Friedensverhandlungen zu distanzieren und die Verantwortung für Niederlage und Schmach allein der Politik zuzuschreiben. Während die Regierung um Friedrich Ebert überlegte, ob sie die Bedingungen des Versailler Vertrages akzeptieren sollte, gestand Hindenburg in einem Schreiben vom 17. Juni 1919, dass weiterer militärischer Widerstand aussichtslos sei. Als Ebert allerdings eine Woche später die oberste Heeresleitung anrief, weil er eine formal eindeutige Entscheidung für die Annahme des Vertrages wollte, richtete es Hindenburg so ein, dass er während des Gesprächs nicht im Raum war, und überließ es seinem Kollegen Wilhelm Gröner, den »Schwarzen Peter« zu spielen, wie Hindenburg selbst es formulierte. Er ging sogar noch einen Schritt weiter. Im wohl mythenbildendsten Moment seiner mit Mythen überfrachteten Laufbahn behauptete er im November 1919 vor der Kommission, die den Ursachen für die deutsche Niederlage nachging, das deutsche Heer sei im Felde unbesiegt geblieben und habe an der Heimatfront einen verräterischen Dolchstoß von hinten erhalten. Diese Selbsttäuschung sollte die Republik ihr ganzes kurzes Leben lang verfolgen. Den Vorwurf, man habe das Vaterland verraten, wurde die neue politische Elite fortan nicht mehr los. Nach 1925, in seiner Zeit als Reichspräsident, entwickelte sich trotz der unterschiedlichen sozialen Herkunft eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen Paul von Hindenburg und Otto Braun, dem gewissenhaften sozialdemokratischen Ministerpräsidenten von Preußen. Als Hindenburg sich 1932 zur Wiederwahl stellte, bescheinigte ihm Braun wohlwollend, er sei die Verkörperung von Ruhe und Stetigkeit, von Mannestreue und hingebender Pflichterfüllung für das Volksganze. Doch 1932, angesichts der Pläne der konservativen Camarilla, ließ Hindenburg seinen einstigen Freund im Stich, wie es scheint, ohne die geringsten Gewissensbisse. Er nahm den Eid zurück, den er 1925 und 1932 auf die Verfassung abgelegt hatte, und machte gemeinsame Sache mit den erklärten Feinden der Republik. Nachdem er öffentlich verkündet hatte, er werde Hitler niemals mit einem bedeutenderen Amt als dem des Postministers betrauen, ernannte er den österreichischen Führer der NSDAP im Januar 1933 zum Reichskanzler. Hindenburg hatte von sich selbst eine hohe Meinung. Zweifellos war er ernsthaft davon überzeugt, er verkörpere die preußische Tradition des uneigennützigen Dienstes am Staat. In Wirklichkeit war er alles andere als ein Mann der Tradition. Er war kein Produkt des alten Preußen. Sein Handeln war bestimmt von einer für das neue Deutschland typischen Machtpolitik, die sich flexibel den Verhältnissen anpasste. Schon als Kommandant des Heeres, aber auch später als deutsches Staatsoberhaupt, brach Hindenburg nahezu jedes seiner Versprechen. Er war kein Mann, der beharrlich und gewissenhaft seinen Dienst tat. Er war ein Mann, der in erster Linie auf sein Image bedacht war und dabei vor Manipulation und Verrat nicht zurückschreckte.